Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In unserer Denkfabrik geht es in diesem Jahr um Zukunftsmacher, um Menschen, die auf neuen Wegen vorangehen. Zu denen zählen wir auch Thomas Hillers. Er ist Lehrer für Wirtschaft sowie Werte und Normen an der Waldschule Hatten bei Oldenburg in Niedersachsen. Herr Hillers, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir rufen Sie heute an, um mehr zu erfahren über die Social-Media-Sprechstunde, die Sie eingerichtet haben für Ihre Schüler. Aber als Niedersachse muss ich natürlich als erstes fragen, wie ist denn die Hochwasserlage derzeit bei Ihnen an der Hunte?
Ja, momentan ist es eine sehr angespannte Situation, muss man sagen. Vor allem auch in dem Örtchen, aus dem ich komme oder wo ich unterrichte, in Sandkrug. Da ist die Lage relativ angespannt. Da gab es auch Evakuierungen. Und ja, die Mitbewohner, die zittern. Der Wasserpegel, der sieht nicht gerade so positiv aus und lässt die Leute so ein bisschen erschaudern.
Ist das auch ein Thema in Ihrer Social-Media-Sprechstunde?
In der Sprechstunde ist dieses Thema nicht präsent. Das sind dann eher andere Themen, also eher Themen, die sich auf die digitale Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler dann beziehen.
Das ist ja so ein Wort, da kann man sich jetzt vieles drunter vorstellen. Was genau machen Sie da? Social Media Sprechstunde, SMS abgekürzt. Was ist das?
Ja, das ist im Prinzip eine Sprechstunde für alle Schülerinnen und Schüler, die sich im Internet bewegen. Alle, die auf sozialen Medien unterwegs sind und dort täglich Dinge sehen, die sie erschrecken, Dinge sehen, die sie belasten, die sie mit ins Bett nehmen, Dinge, über die sie nicht sprechen können. Eigentlich all das, was auch an Trends, an Phänomenen oder gesellschaftlichen Entwicklungen im Netz zu sehen ist, was sich dann auf den Schulalltag manifestiert. All das ist Thema der Sprechstunde.
Und wenn die Schüler also ein Problem sehen in ihrem Social-Media-Umgang, dann sollen die zu Ihnen kommen? Dann sind sie so eine Art Vertrauenslehrer, oder?
Ja, absolut. Und das war auch gar nicht so einfach, diese Sprechstunde zu etablieren. Man muss sie dann natürlich erstmal eine Vertrauensbasis aufbauen. Also Schüler denken natürlich, okay, eine Sprechstunde für Social Media, was ist das? Hat der überhaupt Ahnung von dem, was da passiert oder was da gesprochen wird?
Haben Sie?
Ich habe Ahnung, würde ich behaupten. Ich bin tagesaktuell eigentlich immer auf diesen Medien selbst unterwegs. Ich informiere mich dort. Ich schaue mir das an, was Kinder und Jugendliche sich anschauen, um ihnen dann auf Augenhöhe zu begegnen.
Warum sollten die Schüler ihre geheime Social-Media-Welt mit einem Lehrer teilen? Mama und Papa wissen doch in der Regel auch nichts davon, oder?
Genau, und das ist auch die Krux an der Geschichte. Also die Sprechstunde ist ja für all diejenigen gedacht, die Probleme mit sich herumtragen, die sie nicht mal mit ihrem besten Freund oder ihrer Freundin besprechen möchten oder mit ihren Eltern schon gar nicht. Da bin ich eigentlich eine Form von Vertrauenslehrer, die eine Art Schnittstelle bietet, um dann zwischen Familie, anderen Institutionen zu vermitteln.
Dann mal Butter bei die Fische. Mit was kommen die Kinder zu Ihnen? Ganz konkret.
Ganz konkret. Also die Bandbreite ist riesengroß. Wir sprechen von Cybergrooming.
Was?
Also von
was?
Cybergrooming, das ist, wenn erwachsene Menschen sich mit sexuellen Absichten heranmachen an Kinder und Jugendliche. Dann haben wir es aber auch mit sogenannten Tasteless-Angeboten zu tun.
Das Tasteless, geschmacklos.
Genau, genauso wie es der Name schon sagt, geschmacklosen Inhalten wie Folter, Video, Vergewaltigung, kinderpornografischen Inhalten. All diese Themen sind auch relevant und werden gesehen.
Moment, ich dachte immer, die ganzen Internetplattformen sind mittlerweile so gut reguliert, dass diese Inhalte eigentlich da gar nicht mehr auftauchen dürften.
Ja, das ist diese spannende Geschichte auch bei all diesen Themen. Man fragt sich immer wieder, wie kommen Kinder damit in Berührung, wenn das ja eigentlich gar nicht zulässig ist. Also ich kann Ihnen das, wenn wir die Zeit haben, kann ich Ihnen einmal diese perfide Art und Weise einmal darlegen, wie das dann immer präsentiert wird da. Also diese Videos, zum Beispiel jetzt ein Mord-, Folter- oder Hinrichtungsvideo betrachten, dann sind diese Videos nicht in voller Länge zu sehen, beispielsweise auf TikTok oder anderen Plattformen. Was allerdings zu sehen ist, ist, dass dieses Video dann bis unmittelbar vor dieser schrecklichen Tat dann weiterläuft und dann stoppt dieses Video und dann wird halt immer wieder geschrieben, wer wissen will, was passiert, schaut bitte in die Kommentare oder wer kennt das ganze Video, postet es mal in die Kommentare und dann schaut man sich die Kommentare an und dort werden dann sämtliche Internetseiten gepostet oder Telegram-Gruppen verlinkt, wo man dann derartige Videos dann voller Länge sehen kann.
Sie sehen dann zwangsläufig auch Schockierendes auf TikTok. Was hat Sie die letzten Wochen am meisten erschreckt?
Ja, ich muss dazu sagen, ich selbst bin viel zu sensibel. Ich könnte mir sowas gar nicht anschauen. Ich lasse mir dann davon berichten. Bestimmte Sachen sichtet dann meine Schulleitung. Die ist ein bisschen bisschen härter, was sowas angeht. Ich lasse mir dann davon berichten und schätze dann auf dieser Grundlage dann ein, wie strafrechtlich relevant das dann auch ist.
Ja, also eine Triggerwarnung an unsere Hörer, ein Beispiel können wir sagen, da war was mit einer Babykatze und das ist wirklich schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Das ist, ja, das war ungefähr jetzt ein halbes Jahr ist das her. Da haben selber Jugendliche ein Video gepostet, wo, ja, wo sie eine Babykatze in einen Mixer stecken.
Ja. Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen zu entscheiden, jetzt braucht das Kind die Polizei oder einen Psychologen oder ab wann informieren Sie die Eltern? Wann geben Sie das weiter?
Das geht eigentlich relativ schnell. Die Fälle sind immer komplett individuell natürlich zu bewerten. Wenn wir es hier mit Themen zu tun haben, die, wo der Besitz von bestimmten Inhalten schon strafrechtlich relevant ist, dann ist natürlich ja, der Kontakt zur Polizei herzustellen, bestimmte Inhalte sicherzustellen. Allerdings ja, teile ich den Kindern das auch jedes Mal vor dem Gespräch mit, welche Inhalte jetzt, ja, welche Inhalte wir gar nicht für uns behalten dürfen und ich auch nicht für mich behalten darf, welche Inhalte dann ja, vielleicht weitergegeben werden müssen, ne? Und da stehe ich natürlich auch in der Informationspflicht gegenüber den Eltern.
Kriegen Sie auch manchmal Posts mit, die vielleicht warnen, ey, wenn du damit zum Thomas rennst, dann mache ich dich platt, wo die anderen drohen, geh bitte nicht zum Lehrer?
Tatsächlich nicht, nein.
Also, nein. Gute Schule. Wie ist denn die Resonanz insgesamt? Wie viele Kinder kommen so zu Ihnen?
Ja, also ich habe ja einmal in der Woche habe ich diesen festen Sprechstundentermin in der Schule. Der ist praktisch in meinem Stundenplan verankert. Dienstags in der zweiten großen Pause ist er einmal und in der dritten Stunde. Man muss sagen, dass die Sprechstunde an sich gar nicht so frequentiert ist. Und die Schüler kommen dann viel mehr ja, in den großen Pausen zu mir oder ja, sie schreiben mir eine E-Mail oder sie telefonieren mit mir, weil teilweise sind die Themen dann, ja, die sind dann eher so brisant, dass vielleicht auch gar nicht gesehen werden soll, dass man in der Schule in der Sprechstunde war.
Verstehe. Aus Hatten an der Hunte, Thomas Hillers, der an der Waldschule eine SMS eingerichtet hat, eine Social-Media-Sprechstunde. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sehr gerne.